Herzlich willkommen bei unserem Podcast Bildung weltweit, eine Interviewreihe mit internationalen Gästen an der Bergischen Universität Wuppertal. Mein Name ist Carmen Ulrich. Zu Gast habe ich heute Mariam Muwanga aus Uganda. Du bist aber schon eine ganze Weile hier in Deutschland an der Universität Wuppertal. Ja. Ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Mariam, du bist in Uganda geboren, in der Stadt Kampala, in der Nähe des Viktoriasees und bist jetzt seit 2006 in Wuppertal.
Genau.
Was hat dich denn damals dazu bewegt, hierher zu kommen?
Ja, also ich kam an einer staatlichen Schule in Uganda, einer Sekundarschule, in der Deutsch als Fremdsprache angeboten wurde. Also ich kam an der Schule in 1995 und ein Jahr davor wurde Deutsch eingeführt als Optionalfach quasi oder als Wahlfach. Und meine Schwester, die ein Jahr vor mir an der Schule war, hat mir gesagt, ja, Deutsch ist eine sehr einfache Sprache. Also ich hatte die Wahl zwischen Deutsch und Französisch. Und dann hat meine Schwester gesagt, ja, wähle doch Deutsch, ist doch einfach. Man sagt guten Morgen, gute Nacht, das klingt alles ähnlich wie Englisch. Dann hat sie mich überzeugt und dann so kam ich quasi Deutsch in der Schule zu lernen. Wir hatten ja einmal in der Woche 90 Minuten. Und aber die jungen Lehrer haben alles super spannend für uns gemacht. Es gab auch die Gedichtsvortragswettbewerbe mit anderen Schulen. Zu der Zeit waren es nur 9 Schulen in Uganda, die Deutsch als Schulfach hatten. Und ich war dann überraschenderweise diejenige, die meine Stufe immer vertreten hat. Und von 6 Male habe ich 5 Male gewonnen. Unter anderem hab ich zum Beispiel ein Gedicht von Ludwig Uhland, Der weiße Hirsch, vorgetragen und auch zum ersten Mal gewonnen, 1996.
Wow.
Und ja, also Deutsch hat mich schon früh fasziniert als Sprache, weil niemand in Uganda hat Deutsch gelernt, also niemand in meiner Familie zum Beispiel und im Bekannteskreis. Und als ich sozusagen über dieses Schulfach, auch über die Kultur, was ich erfahren habe, habe ich einfach gedacht, ja, ich möchte irgendwann mal nach Deutschland. Und als ich dann fertig war mit der Schule, 6 Jahre später, ging ich dann zur Uni in Uganda und habe dann auf Lehramt studiert, unter anderem mit Deutsch als Fach, also interkulturelle Deutsch oder Deutsch als Fremdsprache. Und dann kam ich zum ersten Mal 2004 unter ein DAAD-Stipendium, ein Austauschprogramm nach Mainz, für einen Kurs für ungefähr 6 Wochen, ein Sprachkurs. Und ich war auch in einer Gastfamilie und da habe ich gedacht, ja, ich möchte irgendwann wieder nach Deutschland kommen, vielleicht zu arbeiten oder weiter zu studieren. Und dann kam ich als Au-pair 2006 nach Deutschland, weil das für mich die günstigste Möglichkeit war, nach Deutschland zu kommen. Ich konnte mir das eher leisten als Studentin zu kommen, weil das würde dann heißen, ich musste so viele 1.000 Euro auf einem Sperrkonto setzen und so weiter. Ja, dann kam ich nach Deutschland 2006 und ich kam nach Wuppertal. Ich habe die Gastfamilie in Wuppertal dann gefunden.
Das war eine gute Wahl.
Genau, das hat sich so jetzt herausgestellt, dass das eine gute Wahl war.
Wenn du sagst, du hast Deutsch gelernt, was spricht man bei dir in der Familie? Ist das Swahili oder Luganda oder...
Ja, also wir sprechen hauptsächlich, also in meiner Familie sind wir Kinder mit Luganda und Englisch aufgewachsen. Und ja, weil meine Mama, also sie hat keinen Hochschulabschluss, aber sie hat darauf gesetzt, dass es wichtig sei für uns, auch Englisch früh genug zu lernen. Und schon im Kindergarten hat man auch Englisch als, ja, als sozusagen Amtssprache oder Schulsprache quasi, weil dann, wenn man in die Schule kommt, ist Englisch quasi die Sprache, die man verwendet. Es gibt Kinder aus überall in Uganda. Uganda hat nämlich 36 Sprachen, also Luganda ist nicht die einzige Sprache. Mhm. Ja, da kann man einfach keine einheimische Sprache quasi nutzen.
Da
man
ist Englisch dann Englisch, sozusagen ja, dann die Sprache, die...
Genau.
Mit der sich dann auch alle in Uganda verständigen.
Genau. Mhm. Also alle Ausgebildete, also alle Gebildeten, muss man sagen.
Mhm. Du hast in Uganda auch studiert und du kennst sehr gut auch das deutsche Wissenschaftssystem. Was ist anders?
Was ist anders? Also ich habe das ugandische Hochschulsystem als sehr verschult erlebt zu meiner Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt heutzutage ist. Man hat ein bisschen geforscht, aber man hat zum Beispiel einen Stundenplan, einen Rahmen, in dem, also der schon festgelegt ist vor dem Studium. Und man muss das quasi folgen. In Wuppertal zum Beispiel habe ich das so erlebt, dass ich meinen eigenen Stundenplan zusammenstelle und auswähle, welche Fächer oder welche, nicht welche Fächer, sondern welche Module und so weiter, Lehrveranstaltungen und Kursen, die ich wähle. Aber in Uganda ist das schon vorher gewählt. Und wir hatten zum Beispiel, unsere Vorlesungen waren, ich weiß noch, in der Psychologie, ich habe auf Lehramt studiert und ich hatte ein paar Module in der Psychologie und unser Psychologieprofessor hat zum Beispiel Sachen diktiert. Oh, und wir haben dann aufgeschrieben, alles, was sozusagen er diktiert hatte. Und natürlich ist es anders, oder ich habe es hier ein bisschen anders erlebt. Aber ich hatte niemanden, der mich an die Hand genommen hatte und sagte, ja, so sieht es aus oder so sollte es aussehen. Ich musste selber alles sozusagen mich in allen Sachen einarbeiten. Mhm. Und das war schon eine Herausforderung.
Ja, also keinen, der einfach auch mal das System erklärt hat, warum das so funktioniert und wie.
Und auch keine Anlaufstelle, das muss ich auch dazu sagen. Keine Anlaufstelle an der Universität. Im International Office gab es diese Abteilung, das gibt es Gott sei Dank heute, für International Students, also IST gibt es jetzt an der Uni Wuppertal. Zu meiner Zeit gab es sowas nicht.
Das International Student Team, die haben so ein Buddy-Programm.
Genau, ne? Genau. Also Buddies wären echt schön gewesen zu meiner Zeit, aber das gab es ja nicht. Und das erschwert es auch ein bisschen. Und andere Sachen kommen auch noch dazu, die nicht direkt mit der Uni zu tun haben, aber mit meiner Status als ausländische Studierende, die aus nichts eine, also aus einer Arbeiterhintergrund sozusagen oder Arbeiterfamilie kommt. Ich musste dann arbeiten zusätzlich neben dem Studium. Ja, und das hat dazu geführt, dass mein zweites Bachelorstudium hier an der Uni Wuppertal ein bisschen länger gedauert hat. Ja.
Was dich aber nicht daran gehindert hat, letztlich dann noch den Master dran zu hängen und noch die Promotion.
Genau. es war ein langer Weg, aber ja, ich hatte meine Ziele und ich bin ambitioniert und das wollte ich alles erreichen.
Worüber hast du denn promoviert? Kannst du ein bisschen was über dein Forschungsthema?
Ja, mein Forschungsthema ist ein Thema auf Englisch und es fällt mir immer wieder schwer, das auf Deutsch irgendwie zusammenzufassen, aber ich versuch's. Ich habe zum Thema Schwarzsein in Großbritannien geschrieben, also Schwarzsein und wie das inszeniert wird in schwarz-britische Romanen von 1945 bis heute. Ne? Also von der Nachkriegszeit bis heute. Und ich habe genau geschaut, wie schwarze AutorInnen das Schwarzsein inszeniert, welche stilistische und Erzählmittel sie verwenden und warum.
Ich glaube, wenn man so drüber nachdenkt, wie viele afrikanische Autorinnen und Autoren kennen wir eigentlich, dann nehme ich an, viel zu wenig.
Ja, viel zu wenig auf jeden Fall. Also das habe ich auch in meinem Studium, in meinem Germanistikstudium auch festgestellt.
Du hast ja auch einen interessanten Blog, den man im Internet findet, unter dem Titel The Afro-Diasporan, a Black Woman in German Academia. Was bedeutet denn für dich Black? Wie erlebst du das? Weil das ja auch dein persönlicher Blog ist.
Ja, genau. Also Schwarzsein in Deutschland. Ich habe es tatsächlich sehr unterschätzt, wie meine Erfahrung hier mich so sehr prägen würde. Aber das hat mich sehr, sehr geprägt, weil ich und ich gehe zurück auf das Buch Amerikaner von Chimamanda Adichie, wo die Protagonistin Ifemelu sagt, dass sie sich zum ersten Mal schwarz gefühlt hat, als sie in Amerika war. Sie ist nigerianisch und ist dann nach Amerika irgendwann zum Studium ausgewandert. Und das ist auch ein bisschen ähnlich für mich, ne? Dass plötzlich bin ich in einem Land oder in einer Stadt, wo ich zu der Unterzahl gehöre. Und manchmal wusste ich nicht, wie die Blicke von den Menschen deuten soll oder wie, wenn ich vor allem in bestimmten Behörden gegangen bin, wie man so mit mir sozusagen umgegangen ist, wie man mit mir oder mit mir gesprochen hat. Und natürlich war ich dann ich war ein bisschen sehr unvorbereitet darauf. Also ich merkte zum Beispiel, dass mein Deutsch, die ich in Uganda gesprochen habe, hier nicht verstanden wurde, weil ich mit einem sehr starken Akzent damals gesprochen habe. Genau, und es waren wirklich Kleinigkeiten zuerst, die mich sozusagen aufgefallen sind und wo ich gedacht habe, ja, okay, ich muss schauen, inwiefern ich mich anpasse. Und es war immer ein Tension, so eine Anspannung zwischen Anpassung und was von aus meiner Heimat, aus meiner Sozialisation ich dann mitnehme hier. Genau.
Und deine Individualität auch hier leben kannst, ne? Ja. Ja, und das Thema, was dich ja auch beschäftigt, also so neben Migration eben auch die Diaspora, ne? Also so ich verstehe auch häufig, oder man versteht ja häufig darunter auch so das unfreiwillige Verlassen der Heimat, zum Beispiel aufgrund politischer Verfolgung. Was bedeutet für dich Diaspora? Also gibt es auch jetzt noch Momente im Erleben oder vielleicht auch so in der Vergangenheit, so wo eben das Gefühl der Fremdheit dominant war, oder wird das weniger?
Es wird, ich weiß es nicht, ob es jemals aufhören wird, dieses Fremdsein, wenn man in einem anderen Kultur ist oder in einer Kultur ist, in der man sich nicht sozialisiert worden ist. Genau, ich habe nämlich auch zu Diaspora was geschrieben in meiner Dissertation. Und es gibt einen alten Diaspora-Begriff, genau das, was du genannt hast. Aber das Neue hat mit dem Konzept von Transkulturalität auch zu tun, also Verbindung von Heimat und Zielland oder das Fremde. Und das ist so ein bisschen da, wo ich mich befinde, ne? Diese Spannung zwischen Heimat, also Uganda, und Deutschland als Wahlheimat oder zweite Heimat. Ne? Also dieses Heimat, was man quasi kennt, und zweite Heimat oder das Fremde. Und ich werde immer über Kleinigkeiten erinnert, dass ich quasi nicht in einem Land bin, wo ich sozialisiert war oder wo man mich quasi als Fremde wahrnimmt, zum Beispiel in Medien, Repräsentation von Medien. Mhm. Auf Englisch haben wir diese zwei Wörter Visibilität, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Also als schwarze Person bin ich in vielen, zum Beispiel Mainstream-Programme wie zum Beispiel Tatort und so weiter, eher unsichtbar, also invisible. Aber dann, wenn es um Themen geht wie Flüchtlingskrise und was auch immer, dann ist man hypervisible. Und das ist etwas, was mich ständig auch beschäftigt und auch begleitet. Mhm. Genau.
Und du hast auch bis vor kurzem mitgearbeitet an einem EU-Projekt, Crisis as Opportunities. Also dass so der Titel sagt, Krisen kann man eben auch als Möglichkeiten, als Chancen in den Blick nehmen. Was muss denn gegeben sein, um zunächst aussichtslose Situationen dann doch so vielleicht auch gemeinsam oder für sich zumindest verändern zu können, dass sie irgendwie auch so einen positiven Effekt haben?
Also wenn mir ein Wort einfällt, wäre es auf Englisch listening oder auf Deutsch zuzuhören. Da denke ich, dass in der Migrationsdebatte, wie das hier in Deutschland und in vielen europäischen Ländern geführt wird, müsste, sage ich einfach mal, Europa oder die wichtigen Entscheidungsträger in den Regierungen lernen, zuzuhören und diese Debatte mit den Herkunftsländern auf Augenhöhe zu betreiben oder zu führen. und in Dialog zu treten, nicht als diejenigen, die sozusagen Geld geben oder das Wissen, also die Deutungshoheit haben, sondern auch zu hören, wie Migration in den Herkunftsländern ja, wahrgenommen wird oder was für eine Geschichte das irgendwie hat, weil in vielen dieser Herkunftsländern, generell die in Afrika, wir waren mit dem Projekt in Senegal im Februar und es war wirklich sehr spannend zu hören, was Migration aus der senegalesischen Perspektive bedeutet und was das für eine Historie hat. Das ist zum Beispiel unterschiedlichen ethnischen Gruppen, also vor der Kolonialzeit gab und die sind heute da, weil es Migration, also Migration ist einfach ein Teil von der senegalesischen Gesellschaft. Ich kenne das auch nicht anders in Uganda. Mhm. Ich habe Freunde, mit denen, also ich kenne ihre Sprache nicht. Also wir können uns nicht in unseren Muttersprachen unterhalten. Und es gibt sogar, also das wird auch tradiert im Rahmen von Sprichwörtern und kulturelle Güter wie Fabeln und so weiter, wo es Aussagen gibt oder Statements gibt wie derjenige, der die nie migriert hat, hat die Welt nie sozusagen gesehen oder erkannt. Oder also Migration ist etwas Positives sozusagen gesehen. Und mit dieser Haltung gehen Senegalesen auch außerhalb von Afrika in anderen Ländern. Mhm. Nur hier zum Beispiel in Europa oder in dem Westen begegnet zu werden mit, oh, ihr seid hier als Wirtschaftsflüchtlinge, oh, Migration ist eine Krise, ist jetzt ein Problem. Ne? Also dieses Krisenrhetorik in Europa muss auf jeden Fall überdacht werden und die Wege geöffnet werden, dass man diesen Dialog auf Augenhöhe führt und zuhört, was man als Positives rausnehmen kann. Und ein letztes Beispiel zum Beispiel ist bei den Emiraten. Also die Emiraten, viele haben Verträge, Kooperationsverträge mit vielen afrikanischen Ländern unterschrieben. Natürlich, das Schlimme ist, Fachkräfte werden rekrutiert für die Emiraten unter unmenschlichen Umständen. Aber wie wäre es, wenn Europa zum Beispiel Afrika sehen würde als auch eine Möglichkeit, irgendwie so Fachkräfte für eine für eine älternde Gesellschaft in Europa zu rekrutieren? Und natürlich gibt es auch das Problem von Brain Drain. Aber man kann eben sehen, dass was die diasporische Forscher herausgefunden haben, ist, dass in der Regel viele junge Menschen, die von Afrika nach Europa kommen, geben zurück, also Remittances heißt das Wort auf Englisch. Also das Geld, was wir hier verdienen, geben wir einen sehr großen Teil zurück in den Herkunftsländern. Und wenn man das zusammenrechnet, hat das Geld eine viel größere Wirkung als Entwicklungshilfe. Mhm. Genau, man hat das, also das wurde auch schon mehrmals von Sozialwissenschaftlern festgestellt und von Wirtschaftswissenschaftlern.
Du meinst, wenn man Menschen eben auch aus Afrika, die hierher kommen wollen oder sind, eben in ihren Expertisen noch viel stärker wahrnehmen würde, könnte man sich eigentlich einen Großteil der Entwicklungsarbeit ersparen?
Ja, genau. Also, ja. Auf jeden Fall, also Europa soll sich auf jeden Fall öffnen. Mhm. Öffnen für Länder aus Afrika zum Beispiel.
Also ich fand das ganz spannend, was du gesagt hast. Also Migration im Sinne auch also positiv zu deuten, vielleicht auch im Sinne so einer Beweglichkeit.
Ne? Ja, ja.
Und wir haben ja in Deutschland auch so einen etwas belasteten Begriff von Heimat, der auch durch unsere eigene Geschichte im Nationalsozialismus dann eben ja auch sehr dunkel gefärbt worden ist. Und mir fiel gerade ein, so ein Zitat von Mascha Kalecko, eine jüdische Schriftstellerin, die selber eben auch dann fliehen musste 1933. Und sie hat gesagt, Heimat ist da, wo ich geliebt werde. Also im Grunde ein Heimatbegriff, der so auf Beziehungen ausgeht, also da, wo ich mich wohlfühle, da, wo ich ich etwas gestalten kann, wo ich angenommen und respektiert werde.
Das ist auf jeden Fall ein, in den Wörtern von Stuart Hall, floating signifier, also etwas, was sozusagen fließend ist, je nachdem, wie man das sozusagen für sich und für die Erfahrungen oder für die kulturelle Geschichte irgendwie so definiert. Also das wandelt sich und das sollte auch wandelbar sein, dieser Begriff, ja.
Ja, sehr schön. Jetzt sitzen wir ja hier auch in der Uni Wuppertal, also ja. Das heißt, wir haben immer auch mal wieder Gäste, ne? Oder Leute unter uns, die auch gerne auch neues Land kennenlernen wollen.
Ja.
Was empfiehlst du denn jungen Akademikerinnen und Akademikern, die jetzt nach Deutschland kommen, zum Beispiel aus Afrika? Worauf müssen sie vorbereitet sein?
Also da sage ich zunächst, sich vernetzen. Sie sollen sich versuchen, so früh wie möglich mit anderen Studierenden, egal woher sie kommen, zu vernetzen, damit sie sozusagen die Wissenschaftskultur und die Kultur der Universität näher kennenlernen. Ich habe zum Beispiel später, ich glaube, das war im fünften Semester, wo man mir erklärt hatte hier, dass die Universität Wuppertal ein Pendler-Uni zum Beispiel ist. Mhm. Dann habe ich gesagt, was ist ein Pendler-Uni? Mhm. Ja, viele leben ja nicht hier. Und natürlich an der Makerere-Universität, wo ich studiert habe in Kampala, war das natürlich anders. Das Unileben, also das Leben fand an der Uni statt. Die nicht nur waren Hörsäle vor Ort am Campus, sondern auch die Hostels waren auch vor Ort, zumindest viele von den Hostels waren vor Ort. Das heißt, wir haben da auch Vereine gehabt vor Ort an der Uni. Das ist wirklich eine ganz andere
Kultur. Also das ganze Leben fand auch an der Uni statt.
Richtig, genau. Und natürlich das Zweite ist, man sollte sich, man sollte die Sprache quasi lernen. Auch wenn man einen Kurs auf Englisch irgendwie belegt oder einen Studiengang im Englischen macht, hilft das Deutsche im normalen Leben zum Beispiel. Da würde man nicht, da würde man, sag ich einfach mal, inkludiert in der Gesellschaft. Und es dauert ein kleines bisschen länger, dass Leute sich sozusagen, bis das Eis bricht, so in interpersonalen Beziehungen. So habe ich es zum Beispiel in Wuppertal erlebt.
Ich glaube, das geht auch den Deutschen. Ja, so. Und wenn ich jetzt nach Uganda übersiedeln möchte und dort studieren möchte, worauf müsste ich vorbereitet sein?
Ja, also auf es ist einfach eine Mentalitätssache, dass in Uganda, sobald man als eine fremde Person sozusagen wahrgenommen wird, ist man quasi ein Magnet für alle. Jeder möchte helfen, jeder möchte auch wirklich, also auf Englisch gibt es das Wort unsolicited help, also Hilfe, die man nicht,
die man nicht bittet.
Genau, die man nicht bittet, wird man von allen Ecken zum Beispiel bekommen. Aber wie gesagt, wie ich das Hochschulsystem dort erlebt habe, es war sehr stark verschult da sollte man einfach schauen, wie man damit klarkommt und auch das Vernetzen ist sehr wichtig, dass man ein bisschen mehr weiß über die Hochschulkultur und auch über das Alltagsleben und natürlich sollte man mehr Englisch können, aber wenn man in Kampala oder um Kampala herum ist, auch ein kleines bisschen Luganda sollte man wissen, sollte man kennen, genau.
Ja, also sehr, sehr spannend. Ich danke dir ganz herzlich, Mariam.
Und Dankeschön.
Wenn wir schon bei Luganda sind, wie sagt man denn auf Luganda, ich freue mich, dir begegnet zu sein und ja. Ich danke dir für das tolle Gespräch.
Ja, man sagt, Sansenyo Okukulaba, Webalenyo Okogira Nange. So sagt man das auf Luganda.
Dankeschön.
Gerne.